Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Wie präsentiere ich mein Unternehmen in der Öffentlichkeit? Was tun, wenn das Image nicht mehr stimmt? Welche Lösungen gibt's für schwierige Situationen? Das sind allesamt Fragen für Dirk Popp. Der Mann ist Kommunikationsexperte und Krisenmanager und heute Vormittag bis 12 Uhr unser Gast. Schönen guten Morgen, Herr Popp. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich auch.
Warum reizt es Sie, seit mehr als 2 Jahrzehnten immer wieder dahin zu gehen, wo es brennt?
Ja, mich interessieren einfach schwierige Fälle. Das heißt, es gibt Menschen, die interessiert eher vielleicht die Sonnenseite des Lebens. Das finde ich natürlich auch ganz spannend. Aber wenn es richtig schwierig wird, wenn es kompliziert ist, wenn es nicht so leicht ist, das finde ich für mich persönlich selber interessant und deshalb vermutlich tendiere ich in die Richtung und kümmere mich um Krisen. Und das Zweite ist, irgendwer muss ja auch helfen und vielleicht ist das ein Stück weit das Helfersyndrom in mir. Ich weiß es nicht.
Hatten Sie das vorher schon, bevor Sie in dieser Branche waren?
Na, ich glaube schon, dass es wichtig ist, einander zu helfen im Grundsatz her und das versuche ich auch mein ganzes Leben lang.
Hatten Sie von Beginn an, als Sie in die PR-Branche gewechselt sind, die Idee Richtung Problemlöser etwas zu machen?
Nein, überhaupt nicht.
Hat sich das so zufälligerweise ergeben?
Das hat sich ergeben über die Zeit. Interessanterweise, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, da habe ich was ganz anderes gemacht. Und erst nach und nach, als ich in die PR eingestiegen bin, habe ich mich um das Thema Krisen gekümmert und Kommunikation von schwierigen Fällen.
Sie haben zu DDR-Zeiten Bands gemanagt.
Ja.
Waren das Bekannte? Karat?
Nein, also das war so, ja, die waren natürlich sozusagen zu der Zeit sehr, sehr en vogue, aber es ging eher so, heute würde man fast sagen, Kleinkunst oder Hochkultur, es ging um Jazz, es ging um Chanson, es ging auch um Kinderprogramme. Wenn Sie ein bisschen sich mit der ehemaligen DDR beschäftigen, da gab es so Nischen, wo Kulturleute, wo Theaterleute sich bewegt haben, auch ein Stück weit dem System zu entkommen und das war so eine Nische, ganz sicherlich.
Wie kam es dann dazu, dass Sie was ganz anderes gemacht haben, gesagt haben, ich gehe in die PR-Branche. War das die Erkenntnis, okay, jetzt ist die Mauer weg, jetzt kann ich mich ganz komplett dem Kapitalismus widmen und gehe halt rein in diese Nische?
Na, ganz so war es nicht. Ich war mit dem Bandmanagen also vollständig ausgefüllt. Das war etwas, was mir Spaß gemacht hat, was auch mein Herz angesprochen hat. Das war große Freude auch. Allerdings muss man sich vorstellen, 89 mit der Grenzöffnung brach dieser Markt, nämlich der ostdeutschen Musik, vollständig zusammen. Es interessierte einfach überhaupt niemanden mehr. Und dann stand ich auf einmal da und musste mir überlegen, was ich mache. Aber selbst da bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, in die PR zu wechseln.
Sie haben sich um ganz, ganz viele Firmen, Unternehmen gekümmert, die eine Krise hatten. Da werden wir ausführlich drüber sprechen, heute Vormittag bis 12. In jeder Krise steckt ja bekanntlich eine Chance. Das wissen wir ja alle. In wie viel Prozent Ihrer Fälle wurde diese Chance auch tatsächlich dann genutzt?
Ja, in den meisten Fällen. Und das mit der Chance ist natürlich immer so, es ist aus dem chinesischen Sprichwort abgeleitet. Ja, da gibt es ein Schriftzeichen, dass Krise auch gleichzeitig Chance ist. Aber die meisten haben zumindest aus den Fehlern gelernt, das kann man schon so sagen.
Würden Sie heute Mittag nach dieser Sendung, vorausgesetzt, dass Sie sowieso sowas ab und zu mal tun, zu Burger King gehen und dort zu Mittag essen?
Das kann ich sogar dringend empfehlen.
Aha.
Ja.
Das heißt also, Sie vertrauen diesem Unternehmen voll und ganz.
Unbedingt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wie viele Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate haben Sie versucht, die US-Fastfood-Kette Burger King wieder in die Spur zu kriegen?
Na, es waren einige Wochen, ja. Denn es ging ja darum, dass das Team Wallraff Aspekte bei der Hygiene, ich umschreibe es jetzt mal ein bisschen, entdeckt hat und das öffentlich gemacht hat.
Welche Aspekte waren das genau? Da ging es um Gammelburger, glaube ich.
Ja, also das Team Wallraff ist ja ein Format vom RTL und ein sehr erfolgreiches Format. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, investigativ Dinge zu recherchieren und dann eben natürlich aufzudecken. Und es gab in der Tat Probleme bei der Produktion bei einem Franchise-Nehmer. Aber wie das immer so ist bei einer großen Marke, ging also um einen Franchise-Nehmer. Aber es strahlt dann natürlich auf die gesamte Marke ab.
Und es gab Bilder zu sehen, wo Mitarbeiter des Unternehmens eigentlich schon abgelaufene Produkte wie Salate oder alte Brötchen einfach noch mal mal mit einem neuen Etikett versehen haben, das dem Verbraucher quasi vorgegaukelt wurde. Das ist alles frisch. Es war, glaube ich, auch Toilettenwasser, das in Küchen aufgetaucht ist. Die Mitarbeiter hatten keine Handschuhe und so weiter und so fort. Welche Folgen hatte die Veröffentlichung dieser Geschichte im Fernsehen? Was ist darauf passiert?
Ja, man muss unterscheiden. Es gibt Themen, wo Menschen sofort reagieren und ich nenne das immer so, sie stimmen mit den Füßen ab. Das heißt also, die Umsätze brechen sofort weg. Und das Thema Essen, also Food, alles, was wir zu uns nehmen, und das Thema Gesundheit ist eins, was in Deutschland hochsensibel ist. Und das heißt also, es passiert sofort, die Menschen bleiben einfach weg.
Die hatten keine Lust mehr, da essen zu gehen, was man ja gut verstehen kann.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, das Team Wallraff, es ist, und das vergisst man an der Stelle immer, es ist eine Unterhaltungssendung. Das heißt also, nicht alles, was gezeigt wurde, hat gegen Hygiene oder gegen lebensmittelrechtliche Aspekte verstoßen. Es hat sehr wohl gegen bürgerinterne Aspekte verstoßen. Und dazwischen bewegt es sich etwas.
Bevor Sie den Anruf bekamen, sich um diese Geschichte zu kümmern, wie ist die Unternehmensleitung mit dieser Sache umgegangen?
Ja, die haben das, und das passiert ganz häufig, sie haben es erstmal versucht, selbst zu regeln, was auch für mich okay ist. Sie haben aber nach einer kurzen Zeit gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert. Das heißt also, Neudeutsch, im Internet sind sie über eine Welle eines Shitstorms, den ich so auch selten erlebt habe, den haben sie versucht zu handeln und das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Und dann drohte eine Nachfolgesendung und das war der Punkt, wo ich ins Spiel gekommen bin.
Und was haben Sie dann vorgeschlagen, anders zu tun?
Naja, also es ist ganz häufig so, dass man an einer Stelle sich für eine Sekunde zurücknehmen muss und zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Warum ist es zu diesen und jenen Entwicklungen gekommen? Und vor allen Dingen, was ist der Weg dort raus? Und der Weg dort raus ist häufig nicht Sonnenschein-PR, sondern man muss Maßnahmen ergreifen, wie sozusagen es nicht mehr zu der Krise kommt. Und das muss glaubwürdig sein. Und im Grunde genommen kann man es in einen Satz zusammenfassen. Man muss seinem Bauchgefühl trauen. Und alles, was man glaubt, was da richtig ist, ist häufig dann auch in der Realität richtig.
Sie haben, glaube ich, auch den Verantwortlichen empfohlen, quasi in die Offensive zu gehen. Es gab ein Video des verantwortlichen Menschen und es gab Ankündigungen, dass es künftig schärfere, stärkere, mehr Kontrollen geben wird.
Ja, das war eben ein Resultat der Diskussionen, die wir hatten. Und das war der Deutschlandchef von Burger King, der sozusagen auch erstmalig in seiner Karriere dies so gemacht hat und in die Offensive gegangen ist. Und dann gleich per, ich sag's jetzt mal, Fernsehen, also Video haben wir ausgestrahlt. Und das war dann der Punkt, an dem es sich drehte. Dazu gehörte natürlich noch mehr, aber das war ein wesentlicher sozusagen Entscheidungspunkt und ein Wendepunkt.
Die Sache liegt jetzt, glaube ich, 2-3 Jahre in der Vergangenheit. Würden Sie sagen, Burger King ist inzwischen das Schmuddel-Image wieder losgeworden?
Ja, auf jeden Fall. Sie haben vieles richtig gemacht, denn Burger King hat nicht nur vordergründig etwas gemacht, sondern sie haben auch wirklich Dinge verändert.
SWR 1 Baden-Württemberg. Dirk Popp ist heute Vormittag zu Gast in SWR 1 Leute. Er ist Kommunikationsexperte, berät Firmen, DAX-Unternehmen oder Persönlichkeiten in schwierigen Situationen meistens. Manchmal ist oder war auch kriminelle Energie mit im Spiel. Welche Erinnerung haben Sie an das dubiose geheime Treffen auf einem Autobahnparkplatz?
Ja, das war eine Geschichte, da ging es um eine Erpressung eines Pizzaproduzenten, eines großen Lieferanten, der für den Einzelhandel tätig war, und zwar europaweit. Und das war eine ganz spannende Geschichte, denn ich bekam einen Anruf von einer Sicherheitsfirma, die mich nach München gebeten hat und nicht zum Flughafen, sondern auf einem Parkplatz, der etwas außerhalb war und wo ich mich mit einem Kontaktmann treffen sollte, weil die Sicherheitsfirma den Kunden, um den es ging, nicht verraten wollte.
Hatten Sie bei diesem Anruf, bevor Sie da hingefahren sind, den Hauch einer Ahnung, worum es geht?
Nein.
Das heißt, die haben Ihnen am Telefon auch bewusst nichts gesagt?
Sie haben nicht gesagt, sie haben mir nur gesagt, ich wurde empfohlen durch eine Person, eine andere, und das hat mir an der Stelle gereicht. Und dann habe ich etwas zwiespältig zugegebenermaßen meine Tasche gepackt und bin zum Flieger gestartet.
Wie nervös sind Sie da hingefahren?
Anfangs nicht, aber auf dem Parkplatz, das war schon etwas merkwürdig, denn es hieß, ich sollte mich nach einem BMW umgucken mit deren, mit dem Kennzeichen XY. Und dann war ich doch schon vor Ort etwas nervös, zugegebenermaßen.
Was haben Sie dann bei diesem konspirativen Treffen erfahren?
Ja, ich habe erstmal gar nichts erfahren, denn die Person, die mich da abgeholt habe, das war der Chef dieser Sicherheitsfirma, der hat mich in sein Auto verfrachtet und hat mich zu einem Ort hingefahren und hat gesagt, auf der Fahrt erzähle ich Ihnen in dem Falle, worum es geht.
Gut, also was haben Sie dann erfahren?
Dann erfuhr ich, dass eben genau besagter Pizzaproduzent erpresst wurde und durch ein sehr detailliertes Erpresserschreiben, wo das Geld hinterlegt werden soll und so weiter. Und wir waren auf dem Weg dann, und da entspannte ich mich etwas, zur Polizei, um mit denen zu besprechen, wie die nächsten Schritte zu tun sind.
Das war, glaube ich, kein kleiner Pizzaproduzent.
Nein, Sie finden die Pizza in jedem praktisch Supermarkt in Deutschland und Europa.
Und der Erpresser hatte gedroht, die Pizzen zu vergiften?
Der hatte gedroht, die Pizzen zu vergiften, und zwar an mehreren Stellen in Deutschland. Und dort ist es ja dann häufig so, dass man das Thema nicht in der Öffentlichkeit haben will. Und weil auch die Polizei recherchieren muss, die verhängen dann auch durchaus Informationssperren. Und insofern, das war das Thema. Er wollte eben in der Tat Pizzen vergiften und im Umlauf bringen.
Wie hoch war die Summe, die der oder die Erpresser erpressen
wollten? Die war interessanterweise nicht gar so hoch. Es ging nicht um Millionenbeträge. Es ging um, mehrere hunderttausend Euro. Also schon mehr als ein Kleingeld, aber auch nicht im Millionenbereich.
Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, welche Aufgabe hatten Sie konkret dabei? Das ist ja erstmal die Sache der Polizei, mit einer Erpressung umzugehen.
Ja, richtig. Aber bei solchen Erpressungen passiert es immer, und zwar so praktisch sehr schnell, dass die Sachen in die Medien dringen. Und wir hatten es vorhin ganz kurz, es ging um das Thema Essen. Die Menschen sind wahnsinnig sensibel. Und das bedeutet für so eine Firma wie diesen Produzenten, dass die Menschen einfach wegbleiben. Und wie man mit solchen Situationen umgeht, was man sagt, welche Aspekte man in die Öffentlichkeit bringt, das muss auch mit der Polizei abgestimmt werden. Und da brauchen Sie einen professionellen Kommunikationsexperten.
Und das ist Ihnen gelungen, weil die Einzelheiten dieses Falls sind bis heute nicht genau bekannt?
Ja, das ist mir gelungen.
Wie ist dieser Fall ausgegangen? Das dürfen Sie aber erzählen.
Ja, interessanterweise sind die Ermittlungen dann später zunächst im Sande verlaufen, und dann gab es nochmal einen zweiten Antritt, und dann haben sie die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.
Wenn Sie gerufen werden, Herr Popp, welche Frage stellen Sie den Verantwortlichen als erstes?
Was ist wirklich passiert?
Bekommen Sie darauf meistens die richtige Antwort?
Nein.
Wie lange dauert das dann, bis Sie wissen genau, was passiert ist?
Ja, es dauert meistens, je nach Druck, den auch die Unternehmen oder die Einzelpersonen verspüren, entweder mal eine halbe Stunde oder auch gerne mal mehrere Tage. Denn es ist wie so oft im Leben, selbst wenn ich gerufen werde, haben sich Unternehmen oder die handelnden Personen ein eigenes Bild gemacht und eine eigene Geschichte schon gebaut.
Die Frage, was ist wirklich passiert, impliziert ja auch, welche Leichen haben Sie noch im Keller?
Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, denn eines meiner Standardfragen in solchen Situationen haut, gibt es noch irgendetwas, was sozusagen den Fall noch schlimmer machen würde? Und üblicherweise schildern dann die Leute mit dem Kopf und sagen, nein, das, was Sie hier haben, das ist jetzt alles, um das es geht. Und wenn man sich so große Räume, Vorstandsräume so vorstellt, da sitzen dann die Manager und gucken einen an. Und wenn man dann raus ist nach dem Meeting, da wird man dann häufigerweise mal am Ärmel gezupft und sagt, ich hätte da noch was, was Sie vielleicht wissen sollten.
Wie viele Leichen hatte das Unternehmen Nokia im Keller, als es 2008 das Werk in Bochum dicht machte und 2000 Mitarbeiter auf die Straße setzte?
Ja, also kann ich gar nicht so sagen, weil da ging es um einen Standort zu schließen. Und da ging es darum, das zu kommunizieren, und ein Aspekt, den Nokia damals vergessen hatte, ganz viel kann ich nicht sagen, war aber das Thema, dass sie Subventionen bekommen haben.
also ordentlich Geld vom Staat bekommen im Millionenbereich, was Ihnen am Anfang, glaube ich, auch zuerst nicht gesagt wurde. Ne?
Ja, das hat uns kalt erwischt. Und das passiert in solchen Situationen als Krisenberater des Öfteren mal, dass selbst wenn man sehr direkt, und ich neige dazu, direkt zu fragen, dass dann Dinge später rauskommen.
Nokia hat damals das Werk in Bochum dicht gemacht, obwohl das Geschäft sehr gut lief. Das heißt, die Zahlen ja. haben gestimmt, aber sie wollten die Produktion ins Ausland verlagern. Und dann entstand natürlich ein extrem unsympathisches Image. War auch ein Kardinalfehler. Die Pressekonferenz der Oberen in einem Luxushotel, während die Arbeiter und Politiker vor dem Werk demonstrierten?
Also ich war ja an beiden Orten dabei und das gehört zu den Learnings in der sehr frühen Phase. Ist ja schon ein paar Jahre her. Das würde ich heutzutage niemals mehr so machen. Und in der Tat, das war ein Fehler. Allerdings ist es auch so, dass der Ort nicht in der Berichterstattung nicht so eine ganz große Rolle gespielt hat, sondern die Sache an sich. Das war eben das Unverständnis und das Nicht-Erklären-Können, warum man einen florierenden Betrieb einfach dicht macht. Und das war die Haltung, die man damals hatte. Und heute würde man das anders sehen.
Was haben Sie persönlich für sich aus diesem Fall gelernt?
Dass man noch genauer nachfragen muss. Also ich bin danach deutlich direkter und noch intensiver in den Befragungen geworden, denn am Ende hilft's nichts, wenn ich nur die Hälfte der Sache weiß und dann kann ich auch nicht richtig helfen. Wenn Sie zum Arzt gehen, dann müssen Sie ihm auch alles erzählen. Ein bisschen ist das so.
Wie haben Sie es geschafft, die Entführung eines Industriellen vor ein paar Jahren geheim zu halten? Absolut geheim zu halten. Es ist nichts nach außen gedrungen, was den Namen des Herrn angeht.
Ja, das war genau die Aufgabe und in der Tat ist das schwierig, wenn man sich die Medienlandschaft heute einmal anschaut und auch sieht, wenn man ein Stück weit die Boulevardmedien im Kopf haben, wie aggressiv auch Journalisten unterwegs sind. In dem Falle ging es mit zwei Dingen. Einmal die freundliche Bitte in der Tat. Ich habe versucht, mit allen zu reden und auf die Situation aufmerksam zu machen. Denn immerhin in der Situation war er ein Privatmann und nicht eine Person des öffentlichen Lebens. Und das Zweite, und das mache ich wirklich sehr, sehr selten, war eine ganz simple Drohung mit rechtlichen Schritten.
Und spätestens daraufhin haben die entsprechenden Medien reagiert und haben sich zurückgehalten.
Ja, das bei dem einen oder anderen musste ich sozusagen das Thema rechtliche Schritte ins Feld führen. Aber die meisten haben verstanden die Argumentation, warum genau die Person jetzt nicht ins Rampenlicht kommt. Denn auch wenn Prozesse drohen, auch wenn sozusagen alles öffentlich wird, natürlich ist es eine Privatperson.
Also was ihr auf die Medien zugehen angeht, kann ich das noch nachvollziehen bei den großen Zeitungen, bei den großen Fernsehanstalten? Wie sind Sie auf die sogenannten sozialen Medien zugegangen? Die können veröffentlichen, was sie wollen. Das geht ja ganz schnell.
Ja, die können veröffentlichen, was sie wollen. Aber ich sag mal so, sie müssen den Deckel erstmal bei den großen Medien drauf haben. Und das war in dem Falle kein Thema, weil die nicht dran waren. Das heißt, die Information drang nicht nach außen. Der Name drang einfach nicht nach draußen. Das war die Aufgabe und genau deshalb bin ich geholt worden.
Und wie lange war der Mann in der Gewalt der oder des Entführers?
Ja, mehrere Tage und die Geschichte nahm auch bundesweit sozusagen im Blätterwald seinen Lauf, aber eben wie gesagt ohne Nennung.
Und zwar bis heute nicht?
Soweit ich weiß, bis heute nicht.
Wurde der Mann freigelassen, nachdem ein Lösegeld gezahlt worden war?
Da kann ich leider nicht zu sagen.
Das dachte ich mir. Wie oft passieren solche oder ähnliche Geschichten unter Ausschluss der Öffentlichkeit?
Naja, also der erste Schritt ist häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu reden, denn man braucht so einen Raum, wo man offen spricht und die Dinge auch miteinander austauscht. Aber natürlich gehört sowas schon in die Abteilung exotische Fälle.
Wie eng müssen Sie da kooperieren mit der Polizei, die natürlich erstmal die eigentliche Arbeit macht, nämlich zu versuchen, den Mann wieder frei zu bekommen?
Ja, das gehört natürlich zum normalen Handwerkszeug und zum normalen Verhandeln mit dazu. Die Polizei, und auch da darf man sich nicht so wichtig nehmen, hat da natürlich die Hoheit. Aber wenn Sie sich einfach mal vorstellen, dass dort natürlich der Name bekannt war und wenn man so dann immer ein bisschen recherchiert, dann kommt man natürlich auch sehr schnell auf bestimmte Namen. Also auch die haben dicht gehalten.
Und Dirk Popp, der Problemlöser und Krisenmanager, erklärt uns jetzt hoffentlich in SWR 1 Leute, was der Streisand-Effekt ist und warum er nach der berühmten Sängerin und Schauspielerin benannt ist.
Ja, das ist eine Story, die aus dem Jahre 2003 ist. Und zwar hatte ein Fotograf zwischen 12.000 anderen Fotos unter anderem eine Luftaufnahme des Hauses von Barbara Streisand dabei. Das hat die Sängerin mitbekommen und sie hat ihn auf sage und schreibe 50 Millionen Dollar verklagt, um das Foto von der Website zu entfernen. Vorher wusste das natürlich überhaupt niemand und erst danach verbreitete sich diese News wie ein Schneeball, wie im Schneeballeffekt im Internet und dann auf der ganzen Welt. Vorher konnte man den Link gar nicht herstellen, aber danach schon. Und dieses kommunikative Phänomen ist nach Barbara Streisand benannt.
Okay, ziemlich dumm gelaufen. Sie hätte in diesem Fall wohl mal lieber besser die Klappe gehalten.
Ziemlich dumm gelaufen und auch das gilt in Krisen. Manche Veröffentlichungen muss man dann einfach hinnehmen und es weiterlaufen lassen, anstatt dagegen zu opponieren.
Hat sie ihr Geld bekommen?
Nein, sie hat den Prozess verloren.
Jetzt haben wir im Laufe der Sendung schon gehört, in der einen Krise ist es sinnvoll, bewusst, vielleicht auch offensiv in die Öffentlichkeit zu gehen. In anderen Fällen, wie eben gehört, hält man besser die Klappe und agiert vielleicht ruhig und still aus dem Hintergrund. Gibt es trotzdem sowas wie eine generelle Taktik in allen Fällen, wie Sie vorgehen?
Naja, Krisenexperten gefallen sich gut in der Rolle, dass sie sagen, jede Krise ist absolut anders und deshalb gibt es keine Strategie für keine generelle Strategie. Aber natürlich gibt es ein paar, sagen wir mal, grundsätzliche Sachen, an die man rangehen kann. Eins ist, man muss schnell sein. Das zweite ist, man muss eine Haltung haben, eine Haltung zu der Geschichte, denn oft liegen einem nicht genügend Informationen vor. Wenn ein Unfall passiert ist, wenn ein Vorfall passiert ist, dann haben sie nicht alle Informationen vorliegen. Aber natürlich, was sie machen können, ist ihre Haltung zu dem Vorfall klar machen. Und das hilft ihnen sehr häufig am Anfang. So, das sind zwei Dinge, die man beachten muss.
Wer schnell agiert oder reagiert, begibt sich aber auch in die große Gefahr, Fehler zu machen.
Ja, das passiert schon und das ist natürlich dann nicht so gut. Fehler sind nie gut in Krisensituationen, aber es wäre ein größerer Fehler, wenn man zu lange wartet. Häufig versuchen Unternehmen, es auszusitzen und das ist definitiv falsch.
Inwieweit ist es wichtig, in allen Krisensituationen die ganze Wahrheit zu kommunizieren?
Naja, da könnten wir uns jetzt lange darüber diskutieren, was ist Wahrheit. Aber ich würde es gerne mal umdrehen. Sie können davon ausgehen, dass Journalisten, insbesondere wenn wir über große deutsche Tageszeitung, TV-Sender reden oder internationale Medien, dass dort sehr schlaue und sehr clevere Leute unterwegs sind. Das heißt also, die Gefahr, dass die Sachen rauskommen, ist sehr groß. Ich würde sogar sagen, nahe 100%. Insofern spricht sehr viel dafür, die eigene Position sehr deutlich klar zu machen. Ich rede nicht von Wahrheit. Ich glaube, es ist wichtig und das haben Unternehmen auch verdient, ihre eigene Position klar zu machen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Können Sie während Ihrer Arbeit Musik hören manchmal?
Eher selten. Also ehrlich gesagt höre ich sehr selten Musik, wenn ich beim Kunden bin und in solchen kritischen Situationen. Ja. Ich finde, man muss sich konzentrieren und fokussiert sein, sonst wird's nichts.
Dann hinterher vielleicht zur Entspannung.
Ja. Schon.
Um den Kopf wieder frei zu bekommen. Wie groß schätzen Sie das Problem von Volkswagen ein nach dem Skandal um manipulierte Abgaswerte?
Das Problem war groß und natürlich haben Sie wirtschaftlich immer noch ein großes Thema, aber ich glaube, Volkswagen bekommt ein Stück weit wieder Wind unter den Flügeln.
Aber die Verkaufseinbrüche in Amerika waren natürlich erstmal dramatisch. Ja. Wie viel dramatischer ist der Imageverlust?
Naja, der Imageverlust ist einmal das, was wir medial wahrnehmen. Da ist er natürlich massiv gewesen und der Verkaufsverlust oder die weniger Verkäufe setzt natürlich zeitverzögert ein. Deshalb ist es für uns Unternehmen extrem schwierig auch nochmal.
Wie empfinden Sie das Vorgehen in den USA, betroffenen Autofahrern mehrere tausend Dollar Entschädigung zu zahlen und hier im eigenen Land gehen die geschädigten Autofahrer leer aus?
Naja, das ist natürlich so eine Art, und die wird ja häufig gestellt, eine moralische Frage, ja, indem man sagt, naja, warum zahlt ihr eigentlich nicht? Aber wenn man sich in die Schuhe der Volkswagen-Verantwortlichen hineinversetzt, das mache ich jetzt für eine Sekunde einfach mal, ohne Partei ergreifen zu wollen, ist es natürlich auch so, dass wenn sie das tun würden, auf sofort mit Klagen von Aktionärsseite überhäuft werden wollen. Also insofern ist das auch ein Stück weit eine Abwägung, und vermutlich werden ihnen, ohne dass ich in diesem Thema drin bin, die Rechtsanwälte sehr nahegelegt haben, das nicht zu tun. Und da schlägt oft dann die Rechtsanwälte die Kommunikation.
In Amerika fallen die Reaktionen auf Verfehlungen meistens bombastisch, pathetisch aus. Dann gibt es dann Pressekonferenzen, eine Riesenentschuldigung in der Öffentlichkeit. Ja, wir haben Mist gebaut, das tut uns sehr leid, Asche auf unser Haupt. Wäre im Falle VW auch hier bei uns zumindest ein bisschen davon vielleicht auch nicht angebracht gewesen?
Naja, das haben sie ja gemacht. Das Krisenmanagement in der Anfangszeit war allerdings wirklich, nun ja, sagen wir es vorsichtig, nicht besonders gut. Insofern, die Entschuldigung kam ja schon an einer Stelle. Man muss ein bisschen rückwärts schauen, dann findet man das. Allerdings den damaligen Vorstandschef Winterkorn vor eine Wand zu stellen und sehr leidend aussehen zu lassen, war vielleicht dann doch nicht das Richtige. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die bei Burger King abgekupfert haben, also bei mir selbst. Aber okay, das nur nebenbei. Interessanterweise haben sie dann im Nachgang auch noch einige Stockfehler gemacht, aber eine Sache haben sie beispielsweise richtig gemacht, und das möchte ich auch mal sagen, dass sie beispielsweise nicht das Thema Marketing eingestellt. Sie haben es vielleicht bemerkt, sie haben weiter ihre Produkte beworben, und das ist etwas, was man durchaus machen kann. Viele PR-Leute neigen dazu, das dann eben nicht mehr zu machen, und das finde ich eben an der Stelle, fand ich es richtig, dass sie es weitergewöhnt, denn sie haben ihre Kunden weiter bestätigt, denn da draußen fahren, ich sag mal, Millionen Kunden herum, und wenn man gleich sagen würde, man darf das Zeichen gar nicht mehr zeigen, wäre man, glaube ich, nicht gut beraten.
Das stimmt. Wie gewinnt ein Unternehmen, das nachweislich betrogen hat, seine Glaubwürdigkeit zurück?
Ja, indem man Dinge anders macht. Natürlich gehört eine Entschuldigung dazu. Das Thema Asche aufs Haupt haben Sie ja schon kurz angesprochen. Das ist ein wichtiges Signal an die Öffentlichkeit. Und dann muss man einfach Dinge verändern.
Die großen Volksparteien CDU und SPD stecken gewaltig in der Krise, können nur noch träumen von früheren 40% Wahlergebnissen. Wenn sie den Auftrag hätten, wie würden sie das Problem angehen?
Ja, Parteien sind so nicht so ganz mein Thema. Ich habe mich da immer ein Stück weit zurückgehalten. Aber wenn man mal zu ihren politischen Wettbewerbern schaut, dann machen die das, dann nehmen die sich der Probleme der Menschen an und versuchen, das in eine einfache Sprache zu übersetzen. Und natürlich ist in einer komplizierten Welt, in der wir uns bewegen, nicht immer die einfache Antwort die richtige. Aber das ist ein Phänomen, was eben da zu sehen ist.
Sie wollen damit sagen, die Politiker sind zu weit entfernt von den Bürgern, von deren Bedürfnissen, von deren Ängsten, Sorgen, Nöten.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie zu weit weg sind. Aber wenn man sich so manches Thema und das manche, sag mal, Worthülsen der Politik anschaut, und zwar nur aus einer kommunikativen Sicht, inhaltlich will ich das gar nicht bewerten, dann ist das so, ja, dann sind sie sehr weit weg von den Menschen, und das machen andere eben besser. Ob man das nun immer gleich als Empfehlung nehmen muss und es genauso machen muss wie der politische Gegner, da warne ich auch ein Stück weit vor, dann ist wieder alles gleich.
Glauben Sie, dass dieser Fehler parteiübergreifend passiert?
Naja, zumindest ist es ja so, dass Politik Menschen nicht mehr erreicht oder bestimmte Politik Menschen nicht mehr erreicht. Und wie erreiche ich Menschen? Über Kommunikation, über Dinge, wie ich sie sage, wie ich sie formuliere, wie herzerwärmend, wie kalt sie rübergebracht werden, wie bürokratisch auch ein Stück weit. Und darüber kann man natürlich schon sehr genau und sollte man auch sehr genau nachdenken.
Wenn jetzt der Anruf käme von Sigmar Gabriel oder vielleicht auch von der CDU, von einer der großen Parteien, und die würden Sie bitten, jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl Ihnen ein bisschen zu helfen. Was würden Sie tun? Würden Sie Ja sagen?
Also erstmal sind die Ausschreibungen und Pitches, wie man sowas nennt, also die Präsentationen schon alle gelaufen. Insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Als Krisenberater muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich persönlich habe immer gesagt, naja, wenn ich für eine Partei arbeite, dann bin ich parteipolitisch auch festgelegt. Man kommt dann aus der Ecke auch nicht mehr raus, und zwar egal, für wen man da arbeiten würde.
Das wundert mich insofern ein bisschen, weil Sie ja, was die Wirtschaft angeht, einmal für Burger King und dann wieder für ein ganz anderes Unternehmen gearbeitet haben. Da gibt es ja auch nicht diese Festlegung.
Ja, das stimmt, aber...
Man könnte jetzt auch sagen, das ist der mit der Fastfood-Kette.
Ja,
den wollen wir nicht.
Kann man sagen, könnte man sagen, ist ein Phänomen, vielleicht ist das auch eine persönliche Meinung von mir. Kann durchaus sein. Und insofern hat das bisher bisher bei mir noch nie geklappt und deshalb erwarte ich auch den Anruf von Herrn Gabriel nicht.
Würden Sie im Auftrag der AfD arbeiten?
Nein.
Warum nicht?
Die sind mir einfach politisch zu weit rechts und das würde nicht in mein eigenes Weltbild reinpassen.
Da sind wir bei den Tabus. Es gibt also Aufträge, die Sie aus Überzeugung nicht annehmen.
Ja, natürlich. Ich habe das mal an einer anderen Stelle gesagt. Sammelt man für die Arbeit, die man tut, nicht unbedingt Karma-Punkte. Aber es gibt Tabus, Diktatoren gehören dazu, rechte Parteien gehören dazu und da gibt es auch noch ein paar andere, Kriminelle, wo ich sagen würde, das mache ich auf keinen Fall. Ich glaube, da ist ein eigener moralischer Kompass auch sehr wichtig.
Welches Problem versuchen Sie jetzt im Augenblick gerade zu lösen?
Ja, dazu kann ich natürlich leider keinen Kommentar geben.
Warum nicht?
Weil üblicherweise die Themen, die ich beackere, zumindest wenn sie sehr aktuell sind, eben nicht ins Radio gehören.
Das heißt, wir erfahren das wie bei den anderen Geschichten wahrscheinlich auch erst im Nachhinein.
Ja, zumindest mal zeitversetzt, ja.
Dann wünsche ich Ihnen, was auch immer es ist, viel Glück, viel Erfolg. Bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Vormittag 2 Stunden für uns Zeit hatten.
Ja, vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
Mir auch. Das war SWR1 Leute mit Dirk Popp und Michel Ries.
Eins gehört.